Herzlich willkommen bei Fitness im Ohr, dem Podcast der Fitness Management. Mein Name ist Carsten Bethäuser und ich habe heute zu Gast Professor Dr. Daniel Kaptein. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo Carsten.
Daniel, du trainierst Einsatzkräfte, richtig?
Ja, genau.
Unter anderem. Und darum soll es heute auch gehen. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, wie Einsatzkräfte trainieren, stellen wir dich erstmal kurz vor. Brauche ein paar Minuten, glaube ich, bei dir. Was machst du denn so?
Ja, ein paar Minuten. Bin ja schon was älter. was mache ich so? Ich bin zum einen halt Professor an der DRFBG und Dozent an der BSA-Akademie im Bereich Trainingslehre und unterrichte dort halt eben entsprechend diese Module. Bei BSA seit 15 Jahren bin ich jetzt ungefähr dabei im Bereich Athletiktraining, Leistungssport, Bodytrainer, Reha-Trainer, solche Module, weil ich das in der Praxis halt seit jetzt nunmehr über 20 Jahren durchführe. Also habe nach meiner aktiven Bundeswehrzeit eine Zeit im Ausland verbracht, in den USA, habe da so Trainererfahrung gesammelt und bin dann über Studium dann halt in die Fitnessbranche gewechselt, habe dort halt verschiedene Stationen durchlaufen, halt vom Arbeiten halt als Trainer, später dann als sogenannter Trainingstherapeut, habe dann so eine Ausbildung nach dem Studium gemacht im Bereich Therapietraining und habe dann halt ein paar jahrelang so eine Rückentherapie aufgebaut und geleitet. Daraus hat sich dann ein Studio-Konstrukt entwickelt, was ich dann acht Jahre lang geleitet und verantwortet habe. Und bin dann nach oder während dieser Zeit wieder so ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, sprich zum Militär. Und habe dort halt genau einsatzspezifisch erstmal evaluiert oder untersucht, was denn so die Bedarfe sind, die ich ja von meiner aktiven Zeit noch kannte und immer diese auch, nennen wir es mal Diskrepanz, also Unterschiede zwischen dem, was gefordert wird und von den Strukturen, die vorhanden sind. Also soll heißen, wie muss man trainieren oder welche Rahmenbedingungen müssen vor, das war so erstmal mein Fokus, gut funktioniert oder funktionieren kann. Und habe die Möglichkeit bekommen, dann halt so ein Trainingsprojekt zu leiten. Da ging es dann schon in den Bereich Spezialkräfte, also Vorbereitung für so Trainings für Spezialkräfte an der Luftlandeschule, da wo ich als Sportoffizier eingesetzt war. Und habe dann halt eben 3 Jahre lang so ein Projekt geleitet, wo es primär darum ging, mittels so einem Zirkeltraining, Konditionstraining, Einsatzkräfte oder vielmehr Anwärter für diese Spezialeinheiten oder speziellen Einheiten körperlich zu konditionieren. Das hatte man bis dato so strukturiert noch gar nicht durchgeführt und der Kommandeur wollte halt wissen, ob das, was ich so erzähle, auch funktioniert. Und danach haben wir dann die Möglichkeit bekommen, mit Ausbildern halt so eine Struktur aufzubauen. Das habe ich dann wie man es in der Wissenschaft dann halt so macht, ne? Untersucht vorher, nachher mit verschiedenen Testungen. Habe dann auch die Möglichkeit gehabt, habe das an der Uni Frankfurt beim Professor Schmidt-Bleicher durchführen können. Also das war mein Doktorvater, dass wir da auch so neurozentrierte Ansätze fahren konnten halt. Also so ein paar andere Dinge außer nur rein Kondition. Ja, und da hat man dann halt eben gesehen, dass diejenigen, die das strukturierte Training durchgeführt haben, deutlich bessere Leistungszuwächse konditionell hatten als die anderen, nennen wir es mal so rum. Also war der Beweis erbracht, was jetzt auch gewundert hat im Endeffekt, aber die Auswirkung oder das Ausmaß konnte man dann genauer untersuchen oder darstellen, was da funktioniert. Und daraus hat sich dann, das war 2013/14 habe ich das abgeschlossen, das Projekt, daraus hat sich dann halt eben entwickelt, dass man dann diese Maßnahmen halt etwas in die Fläche versucht hat zu installieren und habe dann halt seitdem an verschiedene Einheiten beraten, dort Trainings, Schulungen oder Trainings gegeben, habe die Ausbilder da aufgeklärt und ja, seitdem bin ich in dem Bereich unterwegs. Bin jetzt derzeit an einem Ausbildungszentrum, wo es halt darum geht, die spezialen und speziellen Einheiten auszubilden und bin da so für die körperliche und neuronale Leistungsfähigkeit zuständig beziehungsweise unterstütze dort. Das ist so das, was ich halt primär mache, auch bei verschiedenen anderen Spezialeinheiten und speziellen Einheiten von primär Militär, weil ich als Reserveoffizier dort eingesetzt bin, aber dann auch bei der Bundespolizei, bei verschiedenen Polizeieinheiten oder Verbänden dort, ja, um die körperliche Leistungsfähigkeit und dann eben auch mentale Fitness halt zu steigern und zu stärken. Das ist so das eine Feld. Das andere Feld neben der Hochschultätigkeit ist halt dann eben bei Firmen ähnliche Konstrukte anzubieten. Da geht es dann eher so um die mentale und kognitive Leistungsfähigkeit. Also das eine mit dem anderen so grob gesagt zu verbinden, weil die Ähnlichkeiten, die sind dann doch manchmal näher, als man denkt. Also unterm Strich, klar, das Körperliche ist jetzt bei Spezialkräften natürlich eine andere Hausnummer, als das jetzt beim klassischen Büromenschen der Fall ist, ganz, ganz logisch. Aber das Kognitive und auch das Mentale, das sind dann schon ziemliche Gemeinsamkeiten halt. Also grob gesagt, unter Stress leiden sie alle. Ne? Die Frage ist halt, wie kann man das am besten kompensieren? Ne? Und das ist so mein Steckenpferd so der letzten 15 Jahre. Das nennt man HPO, Human Performance Optimization. Und das ist so meine Hauptbaustelle.
Ja, ja. Ja, ich habe ja angekündigt, dass wir schon ein paar Minuten brauchen, um dich vorzustellen. Das stimmt schon. Wie ich auf dich überhaupt gekommen bin. Ich habe gesehen, du hast einen Vortrag auf dem FIBO-Kongress. Deswegen habe ich dich überhaupt eingeladen und ich fand den Titel schon sehr spannend. Also generell das Training von Blaulichtorganisationen. Also das beinhaltet dann ja alle. Also sämtliche Organisationen, die man da so kennt, sprich Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, THW, Sanitäter, sämtliche Rettungskräfte sind da dabei. Und du hast ja sogar jetzt auch noch ein Buch drüber geschrieben. Und da habe ich gedacht, okay, den muss ich jetzt mal einladen. Das ist ein spannendes Thema, das müssen wir machen. Gehen wir mal so seicht ins Thema rein. Warum ist denn so ein gezieltes Training für Einsatzkräfte besonders wichtig? Warum können die nicht einfach trainieren wie jeder andere auch?
Also prinzipiell können die das, ne? Also Training ist tendenziell Training. Der Punkt bei Einsatzkräften ist halt, dass deren Körper oder deren berufliche Ansprüche oder Anforderungen natürlich deutlich über dem Maß liegen, wie das bei anderen Berufstätigen der Fall ist. Oder andersrum betrachtet, es gibt so einen Leitspruch aus Amerika, Fitness is armor. Das heißt also, Fitness ist Schutz. Am deutlichsten natürlich wird es dann bei solchen Einsatzkräften aus dem Bereich Militär oder Polizei nachvollziehbar. Wenn man eine ausreichende Fitness halt hat, dann kann man sich schneller unter, sag ich mal, Einwirkungen, Feindeinwirkungen oder gefährlichen Rahmenbedingungen halt bewegen. Was natürlich erstmal rein Theorie ist, logischerweise, weil die Praxis sieht dann manchmal anders aus, ist logisch, aber ja, da ist die Fitness einfach mal eine Grundvoraussetzung. Das ist das eine. Oder andersrum betrachtet, wenn man sich mal so Auswahlverfahren anschaut, und das ist jetzt nicht nur aus Militär oder Polizei bezogen, Feuerwehr, Einsatz-Fitness-Tests sind auch nicht ohne. Also die Einsatzkräfte bei der Feuerwehr sind natürlich oder sind auch sehr, sehr fit oder müssen sehr, sehr fit sein. Da steht das Körperliche halt natürlich erstmal so an oberster Prämisse. Und das vorzubereiten, da gibt es schon ziemlich viele Möglichkeiten, die aber teilweise, muss man wieder den Vergleich ziehen zu anderen Ländern in Deutschland, ja, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, muss man vorsichtig zu sagen. Also gefordert wird überall gleich, ne? Und andersrum, ob das jetzt ein amerikanischer Feuerwehrmann ist oder ein Deutscher oder Einsatzkraft in anderen Ländern halt, also die Rahmenbedingungen sind verhältnismäßig gleich, aber eben die Vorbereitungen sind da unterschiedlich. Und bei den Einsatzkräften per se, das Körperliche einfach mal so von der Vorstellung her, man muss in der Lage sein, im Vergleich jetzt zum Spitzensport, ähnlich hohe Belastungen, teilweise höhere Belastungen zu erbringen. Man weiß aber nicht, wann und wie lange. Und man kennt das gesamte Umfeld nicht so genau. Also soll heißen, jetzt mal im Vergleich zum Spitzensport, König Fußball, relativ simpel, will ich jetzt auch nicht sagen, dass das einfach. Man muss es anders sehen. Da ist um 15 Uhr Anpfiff, 45 Minuten Spielzeit plus minus oder vielmehr plus vielleicht 2 Minuten, ja, weil Verlängerung, was auch immer. Dann nochmal 45 Minuten, dann ist Abpfiff. Man kennt den Gegner, man kennt die Rahmenbedingungen, also ne, die Spielregeln sind bekannt und dann weiß man auch, dass aber spätestens um 17 Uhr körperlich gesehen nichts mehr passiert. Das ist bei Einsatzkräften anders. Also ob das jetzt eine Großdemo ist, sprich jetzt bei Polizeieinheiten, da weiß man zwar ungefähr letztendlich halt, das wird jetzt mehrere Stunden gehen, aber man weiß nie letztendlich halt, wie sich so die Lage entwickelt, also sprich Eskalation. Das ist bei THW, bei einer Flugkatastrophe zum Beispiel, kündigt die sich zwar an, aber hat man ja leider Gottes gesehen, dann doch nicht unbedingt so, dass man sich da jetzt Gott weiß, wie drauf vorbereiten kann. Man weiß nicht, wie lange das geht und man kann dazu auch nicht sagen, hier, wir machen mal eine Pause. Das funktioniert nicht, ne? Also Naturgewalten. Beim Militär ist es im Endeffekt auch der Fall. Also da gibt es keine direkte Planung, weil der Gegner im Endeffekt ja auch noch mitzureden hat. Und Spielregeln gibt es sowas wie Genfer Konventionen, aber ja, das sieht man grausamerweise auch. Die werden nicht unbedingt so eingehalten. Also soll heißen, die körperlichen Herausforderungen sind teilweise viel, viel höher. Und die Vorbereitung, und das ist ja so der Knackpunkt auch oft im Spitzensport oder vielmehr der Vorteil, da kann man ganz gut vorbereiten. Das kann man eben bei Einsatzkräften nicht. Das ist das eine. Was mich aber am allermeisten da motiviert, das zu tun, ist einfach mal die Tatsache, dass die Einsatzkräfte, die Blaulichtorganisationen, der absolute Rückhalt unserer Gesellschaft sind. Also die bieten nicht nur Sicherheit oder schützen uns vor widrigen Bedingungen halt, sondern ohne Rettungskräfte letztendlich wäre das Leben oder ohne Einsatzkräfte wäre das Leben deutlich gefährlicher, unangenehmer und daher so ein Stück weit auch der Punkt, ich sehe das als gesellschaftliche Verpflichtung, da letztendlich halt auch mehr zu supporten. Mit dem Wissen, was man hat aus dem Bereich Fitness, aus dem Bereich Sport, Athletiktraining auch viel gemacht, also verschiedene Vereine da letztendlich trainiert und beraten oder Sportler halt, aber da ist für mich der Mehrwert gesellschaftlich gesehen definitiv höher, wenn man das auf Einsatzkräfte dann das Wissen auch überträgt oder da letztendlich unterstützt.
Ja, wenn man sich jetzt mal die unterschiedlichen Einsatzkräfte anschaut und auch die Arbeitszeiten der Einsatzkräfte, wie viel Zeit bleibt denn dann überhaupt noch für Training?
Das ist einer der großen Knackpunkte. Wenig. Also das ist am Endeffekt vielen Faktoren geschuldet. Zum einen, sagen wir es mal, was überall ja gegeben ist, Fachkräftemangel. Das heißt, die Belastung, die Arbeit wird auf immer weniger Schultern verteilt. Fachkräftemangel liegt an vielen Gründen. Und da bin ich wieder im Aspekt gesellschaftlicher Natur. Leider Gottes gibt es so den Trend, dass der Payback für die Gesellschaft immer uninteressanter wird. Also immer weniger Leute oder junge Menschen oder Menschen allgemein sehen sich verpflichtet, irgendwo in solchen Bereichen letztendlich halt was zu tun, was zu unterstützen. Und daran gekoppelt ist dann natürlich auch der monetäre Hintergrund. Also ich sage jetzt mal im Vergleich jetzt mal, also Spezialeinheiten, die ich berate, körperlich gesehen, in keinster Weise stehen die den Leistungsansprüchen eines Champions League-Vereins im Fußball nach. Also ich sage mal so, die sind mit Sicherheit genauso fit wie die meisten Fußballer. Meistens sogar deutlich fitter, deutlich belastbarer. Beim Fußball geht es um Geld. Das heißt, im Fußballverein, da sind die Ressourcen gegeben. Und wenn ein Spieler ausfällt oder wenn ein Spieler fit gemacht werden muss, dann spielt, salopp gesagt, Geld keine Rolle. Entsprechend sind halt eben die Maßnahmen dort, auch das, die Manpower eine ganz andere. Noch wird im Bereich der Sicherheit deutlich gespart. Und das heißt, dass dort es in manchen Verbänden halt überhaupt gar keine Trainer, gar keinen Support halt gibt. Das ist schlimm, das ist unverantwortlich, muss ich eigentlich so mal ganz klar sagen. Und das ist letztendlich halt dann die Herausforderung, dass man da oft so ein Stück weit einfach improvisieren muss. Das ist das eine. Das andere ist dann die Tatsache, dass halt, wie du es ja sagst, die Arbeitszeiten teilweise, klar gibt es Schichtsysteme und so weiter, aber eben nicht so getaktet sind, dass man da letztendlich halt das Training wunderbar integrieren kann. Das geht mal besser, mal schlechter. Also Schichtdienst ist vielleicht noch so ein gutes Beispiel. Gibt so einen zirkadianen Rhythmus, heißt das, wie unser Körper so funktioniert, hormonell etc. Da ist es schlichtweg in manchen Zeitfenstern nicht sinnvoll zu trainieren. Anders geht es aber nicht, wenn man jetzt irgendwie mal, also nicht Spätschicht oder Nachtschicht hat, haut das nicht anders hin, dass man dann halt eben abends, manchmal auch nachts trainieren muss. Und das sind wiederum halt Dinge, die in Einsätzen ja auch der Fall sind. Das heißt, der Unterschied auch hier zum Training bei Spitzensportlern ist, dass man Einsatzkräften beibringen muss, unter widrigen Bedingungen zu funktionieren. Also das heißt, dass halt eben nicht alles darauf abgezielt sein kann oder sollte, dass das Training oder vielmehr der Körper darauf vorbereitet ist, wie wieder im Spitzensport, unter optimalen Bedingungen zu funktionieren, sondern genau konträr. Dann, wenn man unter Schlafentzug steht, dann, wenn man unter Nahrungsrestriktion, also Nahrungsentzug oder zu wenig Kalorien letztendlich halt zugeführt bekommen hat, dann, wenn man eigentlich körperlich, teilweise auch mental erschöpft ist, muss man dennoch wunderbar oder sehr gut funktionieren, weil, auch das ist ein kleiner Unterschied zum Spitzensport, das mag jetzt vielleicht der Fußballfan nicht gerne hören, aber wen interessiert es, wenn die Mannschaft 0-1 verliert? Also da wird keiner, sage ich mal, mit Leib und Leben für haften. Das ist jetzt aber bei Einsatzkräften ein Unterschied. Ob das jetzt der Feuerwehrmann ist, der Polizist ist, der Soldat ist, die Rettungskraft, wenn die einen Fehler macht und nicht funktioniert, dann geht es sehr schnell um Leben und Tod. Und das ist dann nochmal so ein Punkt, der dann mitschwingt. Und das kann dann manchmal auch beispielsweise einfach mal die mangelnde körperliche Leistungsfähigkeit sein, die einen dann ablenkt. Und das ist das Einfachste, die körperliche Leistungsfähigkeit hochzufahren. Das ist relativ simpel. Und deshalb ist das so der Grundbau.
Ja, ja. Wie du sagst, die körperliche Leistungsfähigkeit, die muss ja dann immer präsent sein. Also auch, wenn man jetzt sagt, man legt sich mal kurz eine Stunde hin, kann es ja sein, okay, Einsatz kommt, man muss jetzt raus, dann ist egal, ob man gerade noch am Regenerieren ist oder nicht, dann muss man Leistung abrufen. Wie würdest du das denn coachen oder sagen, wie bringe ich das den Leuten bei, dass die möglichst schnell regenerieren, also dass die möglichst schnell im Kopf auch wieder da sind?
Ja, im Endeffekt eigentlich so, dass man so eine ausreichende Fitness hat, dass man nicht drüber nachdenken muss, ob man fit genug ist, sondern man funktioniert halt. Also das hört sich mal leicht an, aber eben deshalb sind ja auch gewisse Tests und Benchmarks, wie man das so sagt, halt so wichtig. Auch deshalb so Perspektive Trainer, Betreuer. Ich sag nochmal, man kann die Rahmenbedingungen ja natürlich nur bedingt vorhersehen, aber was muss denn die Einsatzkraft leisten können? Und das muss gesichert sein, ähnlich wie es vom Wettkampf halt ist, dass man dem Sportler auch zuruft oder vielmehr kurz vorm Wettkampf, dass die Einsatzkraft weiß, körperlich gesehen, wird sie die Rahmenbedingungen erfüllen oder ist fit genug. Und das sogar egal zu welcher Zeit. Also auch das ist Teil des Trainings, also so ist es jetzt nicht direkt im Training, jetzt im Bereich Konditionstraining, aber so werden ja auch Übungen und Ausbildungsabschnitte bewusst so dargestellt oder konstruiert, dass man eben mal nachts oder mal unter erschöpften Bedingungen Aufgaben zu erfüllen hat. Also eben nicht so konserviert, wie man das so in anderen Bereichen halt kennt, sondern eben auch damit, und auch vielleicht bestes Beispiel für die Verbindung zwischen Körper und Geist oder Physis und Psyche, das sind ja Lerneffekte, die die Einsatzkraft oder jeder halt irgendwo braucht, dass er merkt, okay, auch unter widrigen Bedingungen funktioniere ich. Also soll dann heißen, dass dann auch ganz bewusst halt mal Phasen gesetzt werden, wo man unter erschöpften Bedingungen Dinge tun muss, wenn man es mal so rum.
Würdest du sagen, die Leute sind dann generell austrainiert? Also kann man die Leistungsfähigkeit überhaupt noch steigern oder versucht man einfach nur, die auf einem hohen Level zu halten?
Eher Letzteres. Also steigern, das ist natürlich eine Frage, die beschäftigt seit Jahrzehnten die, nennen wir es mal, Trainingswissenschaft beziehungsweise so an sich die Menschheit. Wo ist dieses Leistungslimit? Und das ist jetzt gefährlich natürlich, weil da gibt es auch wieder dann so, für meinen Geschmack, gefährliche Gurus, die dann da sagen irgendwo, der Mensch, also wenn es weh tut, dann fängt es erst an, dass letztendlich halt, dass die Wirkung kommt. Also so ein No Pain, No Gain, der Spruch ist nicht schlecht und der ist auch nicht falsch, aber da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit. Also faktisch gesehen, wir kennen unsere Leistungslimits nicht. Das ist aber auch jetzt nicht direkt Ziel oder sollte nicht Ziel des Trainings sein, die zu erreichen, sondern natürlich immer so ein bisschen eine, nennen wir es mal, Verschiebung nach rechts. Also die Grenze, jetzt mal, ne, so, wenn man die Leistungskurven, Leistungstests halt sieht, dass man da immer weiter letztendlich halt versucht zu steigern. Wo das Limit ist, kann man schwierig sagen und man weiß auch, der menschliche Körper behält sich immer gewisse Reserven zurück. Einfach, je größer die wahrgenommene Gefahr ist, desto mehr Reserven gibt da frei. Die 100% zu erreichen, würde eigentlich faktisch den Tod bedeuten, weil 100% Ausbelastung ist, das System hat keine Reserven mehr, um sich zu erholen. Und das wäre dann wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und die kann es, und muss man jetzt wieder einen Unterschied zum Spitzensport halt sehen, die kann es geben. Und das ist halt im Endeffekt auch hier so der Punkt, die Grenze immer weiter auszuloten, aber auch immer wieder zu gucken, und das ist dann wieder die Betreuerfunktion, wie gut sind die Regenerationszeiten oder ungefähr wie nah ist denn diejenige Person jetzt wirklich an seinem Limit dran? Und deshalb ist es nicht selten so und auch gut so, dass da definitiv noch ein Mediziner und Psychologe mit drüber schauen, je nachdem, was für Dinge da gemacht werden halt, um sicherzustellen, dass man in der Ausbildung dann dennoch Leib und Leben einigermaßen schützt. Und das ist halt deshalb so der Aspekt, dass die Belastung in den Lehrgängen oder in den Ausbildungen oder auch dann in den Einsätzen teilweise über das gewohnte, bekannte Maß hinausgehen. Aber das ist wirklich eine Grenze und da kann man froh sein. Bei uns in Deutschland halt wird da echt drauf Wert gelegt, dass man diese Grenze nicht überschreitet. Was aber man sagen muss, es kann natürlich passieren. Wobei andersrum im Sport passieren auch Verletzungen im Training oder auch mal schlimmere Dinge. Aber so letztendlich die Grenze, die ist nicht bekannt, nennen wir es mal so.
Ja, ja. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ins Eingemachte. Wie sieht denn so ein Training aus? Wie würdest du denn so ein Training aufbauen? Welche Bausteine enthält es? Und wie unterscheiden sich auch die jeweiligen Berufsgruppen?
Also da ist wieder so die Parallelen zu sehen zum Sport. Es gibt dann erstmal so ein Grundlagentraining. Also das heißt, ich bleibe jetzt mal bei einem Beispiel, zum Beispiel Militär, da gibt es dann die Grundausbildung, die Spezialgrundausbildung. Also auch jetzt mal körperlich gesehen, versucht man in beiden Abschnitten, die so insgesamt ungefähr ein halbes Jahr dauern, die Personen halt auf ein einheitliches Maß zu bringen. Da gibt es dann verschiedene Testungen, die man dann erfüllen muss. Bei der Bundeswehr relativ simpel, man muss einen 1000-Meter-Lauf erfüllen, man muss einen Klimmhang, also einen statischen Klimmzug und man muss so einen Shuttle-Run, also so einen Lauf halt über kurze Distanzen halt absolvieren. Das ist die Basisfitness. Die muss man herstellen, um erstmal sicher zu gehen, dass halt die grundlegenden Fähigkeiten, die man beim Militär halt hat, also eben sich bewegen auf zwei Beinen, das letztendlich halt auch hinbekommt. Dann wird es dann immer weiter aufgestockt, dann kommen Märsche mit dazu und dann wird es interessant im Sinne der Selektion, also deshalb auch Grundausbildung, Spezialgrundausbildung, wo geht dann die Reise hin? Soll heißen, wird man sich dann oder möchte man sich dann für andere Verbände qualifizieren? Dann werden die Testungen, die körperlichen Leistungstests natürlich spezifischer. Also zum Beispiel 7000 Meter Lauf mit 20 Kilo Gepäck unter 52 Minuten als Beispiel mal. Das wäre dann so eine der Testkriterien für die Qualifikation, für die Ausbildung, für speziellere Verwendung. Und dann geht's da weiter. In den Verwendungen wird natürlich dann die körperliche Leistungsfähigkeit teilweise weiter ausgebaut oder man setzt voraus, dass das passt. Und die Lehrgänge sind dann natürlich auch fordernd. Da wird dann, wenn dann Schießfähigkeiten oder Fertigkeiten, Nahkampffertigkeiten etc. geschult, die alle mit körperlicher Leistungsfähigkeit zu tun hat. Und man versucht parallel zu der Ausbildung dann halt eben durch Grundübungen, Körper, also Training mit dem Körpergewicht etc. halt diese Leistungsfähigkeit zu verbessern. Kernkomponenten beim Militär sind im Endeffekt die Griffkraft. Also wieder nur sinnbildlich gesehen, einen Verletzten, Verwundeten halt aus einer Gefahrenzone rauszuziehen, da braucht man Griffkraft. Das sollte letztendlich halt trainiert und vorhanden sein. Man braucht entsprechend Rumpfkraft, weil man halt eben Gepäck, je nach Verwendung wieder 60 Kilo und mehr, über eine gewisse Strecke, auch hier wieder von bis, tragen zu können. Also 20 Kilometer ist dann mein Minimum. Nach oben hin gibt es natürlich auch wieder Skalierung, aber da wird jetzt nicht so gern drüber gesprochen, wo da die Grenzen sind oder was man da abverlangt. Weil auch hier wieder so ein bisschen der Punkt, wenn man den Lehrgangsteilnehmern zu viel Informationen gibt, dann bereiten die sich so vor, dass sie diese Aufgaben halt erfüllen. Aber das ist natürlich das Ziel, aber andersrum, dann ist das Unbekannte bekannt. Und das ist im Einsatz natürlich jetzt wieder nicht der Fall. Deshalb auch wieder so diese psychische Komponente. Das ist ein bisschen, hört sich nach Geheimniskrämerei halt an, aber das ist auch notwendig. Und dann natürlich auch Laufleistung. Da ist das Joggen oder Rennen gar nicht mal so wichtig. Im Kurzen schon, also wenn es jetzt so um Ortshäuserkampf geht. Aber ansonsten halt Landes- und Bündnisverteidigung, da müssen dann größere Strecken zurückgelegt werden. Das wäre jetzt mal so beim Militär so die Aufgabe. Dann ist aber beim Militär Einsatzkräfte, das kann jetzt hier ein Infanterist sein, der, wie gesagt, viel auf den Beinen ist. Das kann aber auch ein Panzermann sein, der im Panzer sitzt. Und der da letztendlich halt vielleicht irgendwelche Munition, also quasi jetzt ein Geschoss, was ein paar Kilo wiegt, halt letztendlich bewegen muss, hat dann die Rotationskomponente so den Fall. Also das ist ähnlich wie beim Athletikbereich. Und deshalb, weil ich das ja auch in meiner Zeit als Trainer da so einen Schwerpunkt halt hatte, sind die Parallelen da im Endeffekt ähnlich. Man legt eine Schablone drüber, also man schaut sich an, welche Bewegungsmuster, welche Belastungszeiten, welche Gewichte muss die Einsatzkraft bewegen und wo steht sie jetzt und bis wann muss sie letztendlich halt dieses Level erreichen. Also beim Rettungssanitäter kann das auch hier mal so als Beispiel, das können Gewichte von, ich sage jetzt mal 30 Kilo, ein Kind, was man tragen muss, bis über 100 Kilo sein. Also das heißt, jemand, der, sagen wir mal, einen Verkehrsunfall hatte, einen Rollerfahrer, 120 Kilo schwer, der liegt bewusstlos auf der Kreuzung und den muss man dann natürlich nicht alleine, aber zu zweit auf eine Bahre heben und die Bahre dann halt eben oder die Trage dann zum Rettungswagen bringen. Also auch sowas halt. Und das dann halt eben nachts um 3 Uhr nach, weiß ich nicht, 18 Stunden Schicht im Bein, wo man ja auch nicht nur rumgesessen hat und Kaffee getrunken hat, sondern eben auch da Dinge getan hat. Also deshalb ist das ein sehr breites Spektrum und die Gemeinsamkeit ist halt genau diese Dinge. Man muss eine gewisse Kondition haben, über mehrere Minuten bis Stunden halt sich zu bewegen. Also von der Distanz vom Sprint bis zum Marathon. Also Marathon wäre jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber dennoch. Das mit Ausrüstungslast bei Wind und Wetter. Also bei Tag und Nacht und unter allen klimatischen Bedingungen, die wir so kennen. Es muss jetzt nicht bis ins Extreme gehen. Das ist dann bei Spezialeinheiten der Fall im Dschungel, in der Wüste, in der Arktis. Das ist jetzt für den Rettungssanitäter in, weiß ich, Köln-Ehrenfeld jetzt nicht so zweckmäßig oder so notwendig, ne? Aber so kann man sich das ein Stück weit vorstellen. Das heißt dann auch, deshalb kann man die Antwort wirklich nur schwierig geben. Die Anforderungen, die sind von Einheit zu Einheit. Bei der Bundespolizei wieder andere als bei der Polizei, bei dem THW wieder andere als bei der Feuerwehr, weil halt eben die Spektren halt so groß sind.
Und in deinem Buch gehst du da genauer drauf ein, auf dieses Thema auch?
Ja, also das Buch heißt Operator Tuning halt. Da geht es im Endeffekt primär darum, Operator ist der englische Begriff für Einsatzkraft oder eigentlich synonym für Spezialeinsatzkraft, also Spezialeinheiten. Und da fängt man an sich ja immer an, das ist auch im Spitzensport ja auch das Top-Down-Prinzip, das, was der FC Bayern vor 20 Jahren etabliert hat oder in Amerika die Footballvereine vor 40 Jahren, sprich Athletiktraining, hat sich mittlerweile so weit runterdividiert, dass das auch schon in Regionalligen, im Fußball oder wo auch immer halt an sich ein gewisser Bestandteil hat ist. Und das Buch dreht sich im Endeffekt darum, was sind denn so die Anforderungen oder dann eben auch die Inhalte von Trainingsmaßnahmen oder Betreuungsmaßnahmen, habe ich es genannt oder wird es genannt, um die Einsatzkraft in diesem extrem breiten, aber dann auch extrem intensiven Spektrum oder Aufgabenspektrum halt vorzubereiten. Und das ist dann eben ein Baustein, ist das Körperliche, also die Physis. Der andere Baustein ist die Psyche, das Mentale. Und auch das dividiert sich nochmal. Also soll heißen, da sind dann auch Aspekte, die extrem wichtig sind, wie Soziales und Ethik. Also was macht das familiäre Umfeld oder wie kann man da unterstützen? Weil wenn man unter extremen Situationen stand oder die wahrgenommen oder erlebt hat, extreme Ereignisse erlebt hat, dann macht das natürlich was mit einem. Und das muss man dann auch irgendwo im sozialen Umfeld kommunizieren, dann verarbeiten. Die mentalen Aspekte, also Kopf und Körper, aber generell halt auch, ne, weil der Kopf, der hört ja nie auf zu denken, wie da die, nennen wir es mal Mindset halt ist. Aber auch solche Sachen wie Ethik und Werte, extrem wichtig. Also was ich eben schon mal angesprochen habe, der trotz geringem Rückhalt aus der Bevölkerung, das ändert sich zwar, aber dennoch halt Leib und Leben zu riskieren für eine Gesellschaft, die einen vielleicht nicht so akzeptiert. Das hat sich zum Glück so langsam geändert, aber zu meiner aktiven Zeit muss man sich noch rechtfertigen, wenn man zur Bundeswehr geht. Und man kriegt es ja leider Gottes aus den Medien auch oft genug mit und das ändert sich leider Gottes nicht. Und das wird, ich finde, immer noch schlimmer, dass Rettungskräfte von wem auch immer letztendlich halt angegriffen werden, bespuckt werden, beschimpft werden, wie auch immer. Also keine Ahnung, was das für ein Gedankengut ist, was dahinter steckt, aber das macht ja auch was mit den Leuten. Ja, und dieses Warum, nennen wir es mal. Dann aber auch Aspekte wie Führung der Verbände oder vielmehr auch die Verwaltung dahinter oder die Politik und auch dann die Gesellschaft, die letztendlich hatte auch eine ganz gewisse Rolle zu spielen und das nicht zu knapp. Also ich sage jetzt mal nicht nur Wertschätzung, sondern Fürsorgepflicht. Also es ist teilweise unverantwortlich, wenn man weiß, was diesen Einsatzkräften körperlich abverlangt wird und sie nicht darauf vorbereitet. Also ja, es ist schwierig, sagen wir mal so rum. Ernährung ist ein Riesenthema. Also das ist das, womit ich mich in den letzten Jahren auch immer intensiver mit auseinandergesetzt habe, weil das auch wieder so ein Schlüsselfaktor ist. Das ist die Basis, genau wie Regeneration. Und da sind wir dann wieder sehr nah an dem Bereich Mentales. Also vieles, was ich so mit den Einsatzkräften durchführe, sind halt wirklich so regenerative Strategien, also nicht nur Schlafmanagement, sondern auch Meditationstechniken, Atemtechniken und so weiter, um halt genau dieses Extreme von der einen Seite mit einem Extremen in der anderen Seite zu kompensieren. Also salopp gesagt, man wundert sich, wie viel in diesen Verbänden halt mit so meditativen Techniken gearbeitet wird. Und das ist jetzt nicht die Klangschale und das Yogakissen, das kann es sein, sondern gewisse Atemtechniken etc. Und das letztendlich halt nicht nur zu schulen, sondern auch zu etablieren. Also auch dem Individuum beizubringen, dass jeder verletzlich ist und auch jeder irgendwo seine Achillesferse halt hat. Und da auch eine gewisse, sage ich mal, Eigenverantwortung zu generieren, dass man genau da versucht, letztendlich halt anzusetzen. Also wo kann ich besser werden oder wo kann ich letztendlich halt mit diesen Belastungen besser umgehen? Und das ist, habe ich in dem Buch mal so zusammengefasst. Also es ist eher so ein, nennen wir es mal, Leitfaden, wo diese Aspekte halt benannt sind. Das wird den Rahmen sprengen, dass letztendlich halt jetzt auf, wie ist das bei der Polizei, wie ist es jetzt letztendlich halt bei dem und dem Verband, aber eben so als Leitschnur, als Orientierungshilfe, was muss man alles berücksichtigen, was muss man, sollte man alles umsetzen, beziehungsweise wie sieht so ein sogenanntes HPO Konzept, also Human Performance Optimization. Wie sieht das aus? Und ja, das ist so der Inhalt von dem Buch.
Ich sehe schon, wir könnten eigentlich 10 Folgen aus dem Podcast machen. Ich gehe nochmal zum Thema Mentales zurück. Das hat mich jetzt gerade eben dann doch interessiert, weil ich kenne das auch, wenn man sich körperlich stark ausbelastet, dann fällt einem irgendwann das Denken schwer. Also man merkt, egal welche Sportart das jetzt ist, man merkt einfach, oh, Mist, habe ich jetzt gerade nicht mehr drüber nachgedacht, sondern habe einfach nur noch funktioniert. Wie schafft man es durch mentales Training, wenn man körperlich wirklich stark belastet ist, zu trainieren, dass der Kopf noch frei bleibt, dass man noch weiter denkt?
Also das ist mit massiver Vorbereitung. Also zum einen, das ist der Grund, warum es Drills gibt, dass man im Endeffekt das Unterbewusstsein so stark automatisiert, dass man Dinge tut, ohne drüber nachzudenken. Was sich jetzt natürlich gefährlich anhört, also das heißt jetzt nicht, man schießt und denkt dann erst, sondern halt eben auf gewisse Reize vom Umfeld mit einer entsprechenden Gegenreaktion dann agiert. Also ne, dass wie es im Sport halt auch der Fall ist, ne, dass es so automatisiert ist, dass man halt eben die richtige Handlungsweise dann hervorruft. Also das Gehirn so weit konditioniert, dass man beispielsweise auch das hat mit Konditionierung zu tun, gewisse Informationen ausblendet. Also so salopp gesagt, dem Gehirn verbietet, über gewisse Dinge nachzudenken. Also nachzudenken, zum Beispiel Erschöpfung. Oder eben sich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das ist dann auch wieder so der Bereich, was ich meinte, mit Vorbereitung. Das sind gewisse Mentaltechniken. Das sind aber auch Vorbereitungen, zum Beispiel die allgemeine Gesunderhaltung. Also soll heißen Schlafhygiene, gesunde Ernährung, soweit es halt geht. Sodass man salopp gesagt, das gilt für Gehirn wie für den Körper, möglichst spät erst an ein gewisses Limit kommt, wo, nennen wir es mal, Schmerzen, wo gewisse Dinge letztendlich halt auftreten. Also da gibt es so einen Leitspruch und da ist auch viel dran, dass man diesen Schmerz, dieses Leiden ertragen muss, solange es notwendig ist. Dann ist es aber genauso wichtig, wenn es dann eben nicht mehr notwendig ist, auch den Schmerz zuzulassen. Weil wenn das ein Dauerzustand ist, dann wird es bedeuten, das ist wie chronischer Stress, dann wird es gefährlich. Also deshalb ist es so, auf diese unangenehmen Dinge letztendlich halt durch ein realistisches Training, durch realistische Szenarien vorzubereiten, gleichzeitig aber auch Tools zu haben, um sich danach oder davon wieder zu regenerieren. Und das ist halt so dann die Aufgabe Mentaltraining, so einen Automatismus zu generieren.
Würdest du jetzt auch sagen, dass man den Trainingsansatz bei Männern und Frauen unterschiedlich angehen muss? Oder würdest du sagen, dass das völlig egal ist, dass alle eigentlich den gleichen Trainingsplan haben sollten?
Männlein, Weiblein würde ich nicht trennen, verwendungsorientiert, dann schon natürlich. Aber ansonsten halt, wenn jetzt die Aufgabe, also die Position, die die Person einnimmt, danach orientiert sich letztendlich halt das Training. Also soll heißen, eine Polizistin sollte in die gleichen, weil sie in die gleiche Situation versetzt wird wie ein Polizist, sollte entsprechend auch die gleichen Leistungen erbringen müssen. Und das ist ja ein Selbstschutz. Also man darf das ja nicht vergessen. Das heißt ja nicht, man schließt da Personen halt aus, sondern auch das muss man verstehen, dass dieses Training, auch die Ausbildung, eine Selektion ist zum Schutz der Person selbst. Weil, ne, dann kann man sie jetzt so auf vor Augen führen, wenn es dann halt zu einem, sagen wir mal, realen lebensbedrohlichen Einsatz halt kommt und man ist nicht in der Lage, aus körperlichen Gründen ausreichend schnell zu laufen, nennen wir es mal ganz einfach betrachtet, dann sollte man das vorher wissen oder hätte man das vorher letztendlich halt mitgeteilt bekommen müssen. Weil wenn man zu langsam ist, kann es dann letztendlich gefährlich werden, sagen wir es mal so rum. Deshalb ganz klar auf die Verwendung orientiert, die Rahmenbedingungen sind die gleichen und das wird auch offenbar beim Militär so gemacht. Das heißt, dass man da beispielsweise bei einem Verband oder bei einer Verwendung, die ich betreue, halt, da ist es so, da hat es jetzt letztes Jahr eine Soldatin gepackt. Die hat die gleichen Aufträge, die gleichen Anforderungen zu erfüllen, wie das bei den Männern der Fall ist. Dann spricht dann überhaupt 0,0 dagegen. Es hat ja auch teilweise sogar einen gewissen Vorteil. Also das ist ja wie mit allem, wenn man mal so heterogen betrachtet, kommen wieder letztendlich halt neue Erkenntnisse zu. Also vielleicht, also hört sich jetzt ein bisschen komisch halt an, aber die Betrachtung ändert sich dadurch. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Aber die Rahmenbedingungen müssen die gleichen sein oder sollten die gleichen sein aus meiner Welt.
Wenn du das jetzt übertragen müsstest auf das Normalo-Leben, das Bürohengst-Leben, würdest du sagen, man kann einige Dinge aus diesem Training auch mitnehmen in das Training für den normalen Fitness- und Gesundheitssport?
Ja, also das ist ja auch so im Endeffekt da, dass dieser HPO-Gedanke, den ich da verfolge, also ich sage mal, ich bediene ja die Welten Athletik, also Leistungssportlerbetreuung, Einsatzkräfte und halt eben, ich sage jetzt mal Normalos, ne? Also sprich Leute, die im Büro arbeiten. Also unter Stress stehen sie alle. Das ist beim Fußballer und das kann jetzt von mir aus Kreisklasse sein, Elfmeter. Ja, und da geht es vielleicht wirklich nur um, treffe ich das Tor oder nicht? Der steht unter Stress. Das Gleiche bei der Einsatzkraft habe ich eben schon zweimal gesagt. Das ist aber auch bei der Bürokraft der Fall. Beispielsweise man sitzt in einem Meeting und muss da jetzt, sagen wir mal, Quartalzahlen präsentieren oder irgendwelche anderen Dinge präsentieren und der Chef, die Chefin sitzt daneben. Dann steht man unter Stress. Und je nachdem, wie häufig oder wie stark einen das stresst, ist es für alle Beteiligten wichtig, Strategien zur Kompensation oder auch zur Vorbereitung zu kennen. Und die Grundgemeinsamkeit, und das ist jetzt, ich bleibe jetzt mal beim Büromenschen halt, ist die körperliche Fitness. Also ich sage das immer den Leuten so, ihr müsst eure körperliche Fitness je nach Einstellung entweder morgens um 8 oder abends um 17 Uhr messen. Morgens um 8, wenn es darum geht, ich will für meinen Arbeitgeber halt alles, also alles gibt man ja nicht, aber eine maximale Leistung erbringen, damit ich meine Pflicht erfülle oder, nennen wir es mal, karrieretechnisch weiterkomme. Abends um 17 Uhr, damit ich von meiner Freizeit auch noch was habe. Das ist so, sind so die Gradmesser. Und da ist es so, dass eine körperliche Leistungsfähigkeit die Grundvoraussetzung ist. Weil wenn ich zum Beispiel nach 4 Stunden im Büro Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen halt habe, dann bin ich konzentrativ nicht mehr dabei. Und dann werde ich auch relativ schnell unzufrieden oder von mir aus schon bis zu depressiv, weil ich halt merke oder weil ich vielleicht weiß, ich habe noch 20 Jahre, die ich ableisten muss. Und ich kriege das so nicht hin. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt mental, wenn mein Körper mir da negative Signale gibt, ich gleichzeitig aber weiß, ich muss noch lange durchhalten, dann brauche ich definitiv Hilfe. Und so sind dann die Gemeinsamkeiten, aber auch die, und das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, ich sage jetzt mal so rum, die Belastung der Zukunft, die liegen ja noch vor uns. Also was da so auf die Gesellschaft zurollen kann, ob das kommt, kann ich in eine Glaskugel gucken. Aber Sorgen und Krisen und so weiter halt, die haben in den letzten Jahren ja ziemlich zugenommen und wenn man jetzt mal einfach mal der Presse Glauben schenken mag, wird das definitiv noch mehr. Und auch das ist ein Punkt, wo man letztendlich halt von Einsatzkräften lernen kann oder von den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, weil die kennen das schon seit Jahren. Das hat nur keinen interessiert bis dato. Also kann man sich letztendlich von diesen Kompensationstechniken und Strategien eine ganze Menge abgucken. Und ich glaube, das wird gesamtgesellschaftlich ein Riesenthema. Genauso gut, wie es gesamtgesellschaftlich ein Riesenthema wird, dass man, ich bleibe jetzt mal beim Thema Gesundheitsvorsorge, die Prävention, finde ich, wird einen komplett anderen Stellenwert bekommen, weil man muss von Situationen zukünftig ausgehen, dass gewisse Medikamente vielleicht nicht mehr verfügbar sind. Offenbar phasenweise. Weil sie, warum auch immer, nicht mehr produziert werden oder anderswo hingehen. Also soll heißen, diese Mentalität, ich habe Bluthochdruck und gehe, was weiß ich, zweimal im Monat zur Apotheke und hole mir meine Tabletten und dann ist alles gut, das wird nicht mehr funktionieren. Dann kommt bei jungen Menschen hinzu, das kann sein, dass man eben, wird ja im Moment auch viel diskutiert, ob das jetzt Bundeswehr oder andere Blaulichtorganisationen sind, dass es so ein Jahr gibt, oder ein halbes Jahr, wo man halt eben dahin muss, um einfach, oder Zivildienst, also wie es früher genannt wurde halt, um halt einfach die Gesellschaft zu stützen. Und das hat dann mit Körperlichkeit zu tun. Und das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ich beschäftige mich damit ja, also nicht nur aus dem Bereich jetzt Perspektive Trainer und Kondition, sondern weil ich in dem Bereich halt viel oder seit Jahren unterwegs bin. Da machen sich ganz andere Hierarchieebenen als meine, da letztendlich schon seit ein paar Monaten Gedanken. Es gibt ja auch sowas wie so ein Operationsplan Deutschland. Also wie das sowieso Szenarien in 5 Jahren oder in 10 Jahren aussehen können, was dieses Land betrifft. Und das hat alles mit maximalem Stress zu tun, der auf uns zukommt, und maximaler körperlichen Anforderungen. Und da ist auch, finde ich, für die Fitnessbranche, sagen wir mal, nicht zu unterschätzendes Aufgabenspektrum, was hinzukommt, die Personen halt gesund zu halten, die Gesellschaft belastbar zu halten. Das ist nicht die Verpflichtung der Fitnessbranche, sondern die muss Strukturen bereitzustellen. Und dann geht es dann halt, wie gesagt, ums körperliche Training. Aber wir kennen das alle, wenn man einen stressigen Tag halt hatte, egal wo, und man geht dann ins, ob das jetzt Fitnessstudio ist oder der Wald ist, also man betätigt sich körperlich, dann kann man da wunderbar, salopp gesagt, Dampf ablassen. Oder sein, sagen wir mal, die Stressoren, die man aufgebaut hat, die Katecholamine, also Adrenalin etc., kann man da wieder ein bisschen runter. Und das ist auch eine Form von Meditation, wenn man so will. Also um einfach, keine Ahnung, was Handy zu Hause lassen halt, und ob das eine halbe Stunde spazieren gehen oder joggen ist oder von mir aus Fitnesstraining. Das macht den Kopf dann wieder frei. Und deshalb wird meines Erachtens dieser ganzen Thematik so eine ziemliche Bedeutung zufallen.
Ja, würdest du sagen, und ich will jetzt mit der Frage nicht alle Fitnessstudios über einen Kamm scheren, aber würdest du sagen, dass generell Fitnessstudios noch zu sanft an die Kunden rangehen? Sollten die noch vielleicht mehr andere Elemente mit aufnehmen, wie man jetzt zum Beispiel kennt von Hyrox oder aus dem CrossFit?
Von der Struktur her würde ich sagen, ja. Also was man von diesen Konzepten, also bei CrossFit, ich meine, das ist ja auch nur ein Name, aber gut geführte CrossFit-Boxen sind eigentlich geführt wie ein Verein. Also jetzt nicht von der, sagen wir mal, steuerlichen Struktur oder sowas halt, sondern da gibt es Grundlagentrainings. Und wenn man die absolviert hat, kommt man in den nächsten Level. Das ist das eine. Das finde ich sogar noch wichtiger als die Inhalte. Also sprich, dass man strukturiertes Training anbietet, um die Leute fit zu machen, nicht kaputt zu machen. Unverantwortlich finde ich, wenn man einfach sagt, hier, hör schneller weiter. Guck dir das, weiß ich nicht, Navy Seal Workout 2.0 an oder guckst dir gar nicht an, mach's halt einfach. Das fände ich komplett unverantwortlich, weil dann macht man ambitionierte, motivierte Leute, macht man damit kaputt. Und das sehe ich so als, und da kann man fast sagen, so wie eine Art Blaupause, könnte man so Elemente, die so solche Studios wie jetzt gut geführte CrossFit-Boxen halt anwenden, Grundkurse geben im konditionellen oder im funktionellen Training und dann halt eben je nachdem, wie weit die Personen sich da weiterentwickeln wollen, das halt mit einer 2.0, 3.0 Klasse, wie auch immer halt fortführen. Also das definitiv. Und zum anderen halt auch proaktiv auf zum Beispiel genau diese Notwendigkeiten, Fähigkeiten halt einzugehen. Also das, ja, wäre meines Erachtens halt eine gute und sinnvolle Strategie.
Ja, wenn ich jetzt vielleicht gerade als Studioinhaber zuhöre, wie würdest du sagen, soll man vorgehen, um sich dahingehend zu verbessern?
Also zum Beispiel, weil das halt Massetrainings sind, die viel mit dem eigenen Körpergewicht zu tun haben, entsprechende Kurse anzubieten. Vielleicht aber genauso interessant wäre, sich einfach mal anzuschauen, ich wohne jetzt hier, also nicht auf dem Land, aber in der Nähe von Frankfurt, in Oberursel halt, wenn ich hier mein Studio noch hätte, würde ich proaktiv auf die Feuerwehr zugehen und sagen, hier Leute, Kooperation. Wie sieht's aus? Wir bieten euch an, einmal die Woche, zweimal die Woche, Training für euch. Also entweder schickt den Trainer zu euch oder ihr kommt zu uns, Kursraum, wie auch immer ist vorhanden, und wir machen ein feuerwehrspezifisches Training, ein einsatzspezifisches Training. Jeder sieht das vielleicht anders, aber ich würde so sehen, gesamtgesellschaftlich gesehen, also wenn ich ihn hier in der Stadt meine Feuerwehr unterstützen kann, also dann ist das eine Win-Win-Situation, weil wenn es irgendwann brennt, hoffe ich mal nicht, aber wenn es so wäre, halt, dann weiß ich, ich habe fitte Feuerwehrleute in der Nachbarschaft und ja, ne, also als Beispiel. Ne, 2012, 13 habe ich das Studio abgegeben, aber hatten wir ähnliche Kooperationen, das funktioniert. Also sowas zum Beispiel. Also nicht warten, bis die Leute kommen, sondern proaktiv auf die Leute zugehen. Und dann ist es an sich ähnlich wie im Athletikbereich. Da so haben wir es auch letztendlich halt im Athletikbereich, so mache ich das halt für über BSA halt auch mit so Schulung für Verbände, für Einsatzeinheiten, dass wir Elemente aus dem Athletiktraining halt eben auf diese Profession letztendlich halt dann, nennen wir es mal, runterbrechen. Das wäre so eine Win-Win-Situation. Für ein THW könnte man das ähnlich machen. Bei Polizei und Militär sieht es schwieriger aus, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, das ist ein geschlossenes Konstrukt. Da kann man jetzt schwierig in eine Kaserne gehen und sagen, hier dazu. Ne? Also es kann funktionieren, das gibt es auch solche Kooperationen, aber da gibt es jetzt keine Blaupause. Bei Feuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr, weil die ja eben örtlich organisiert ist und meistens kennt man wen, der da ist. Ne? Und die sind die Zugänge sind da viel, viel einfacher.
Ja,
Rettungsdienst, Johanniter, was weiß ich. Also hatten wir es zum Beispiel, die Johanniter hatten uns einmal im Jahr geschult im Kontext Ersthelfermaßnahmen. Und dafür haben die bei uns letztendlich halt vergünstigt trainieren können. Also Win-Win. Also nur mal so ins Blaue gesprochen. Ob das noch geht, kann ich jetzt damit nicht sagen. Halt aber einfach auf die Leute zugehen, auf die Verbände oder Einheiten oder auf die Strukturen zugehen und ja, Kooperationen schließen.
Daniel, ich bin durch mit meinen Fragen. Hast du vielleicht noch etwas, das du hinzufügen möchtest?
Hört euch den Vortrag an.
Ja, auf jeden Fall. Kommt zum FIBO-Kongress.
Genau, ne, da, also ich denke mal, das wird interessant und ja, also auch bei aller Negativität, wenn man sich so das anschaut, wie ich es ja eben gesagt habe, was so vielleicht auf uns zukommt, alles ist eine Riesenchance und zeigt einfach auf letztendlich halt, dass Körper und Geist in Zukunft geforderter werden, als es in Zeiten der, sage ich mal, Wohlstandsblase der Fall war. Und das sehe ich durchweg erstmal als positiv und als im Endeffekt Chance, die Bedeutung von körperlicher und damit auch geistiger Gesundheit letztendlich halt zu, nennen wir es mal, zu etablieren oder einfach nochmal mehr zu verdeutlichen.
Ja, also nochmal für alle, die jetzt vielleicht gerade zuhören, der FIBO-Kongress findet statt vom 10. bis zum 12. April, parallel zur FIBO in Köln. Kommt gerne vorbei, es sind viele spannende Vorträge für euch. Und eine sehr bekannte Keynote, die Malaika Mihambo, die Olympiasiegerin und Weitspringerin. Wir freuen uns auf alle, die uns dort besuchen und dort könnt ihr sicher auch dem Daniel nochmal die ein oder andere Frage stellen.
Ich bin da.
Ich schreibe natürlich in die Shownotes alle Informationen rein zum FIBO-Kongress. Nochmal ein Link, wann der ist, wo der ist. Daniel, ich kopiere die ISBN rein. Ich mache auch nochmal sämtliche Links, die wir jetzt vielleicht genannt haben in dem Podcast, packe ich auch nochmal in die Shownotes rein. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank, Daniel, für den spannenden Podcast.
Vielen Dank auch, Carsten.
Und dann bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.
Danke, ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.